Habt ihr schon mal eine Word Cloud gesehen? Eine Word Cloud. Das ist Neudeutsch. Es heißt übersetzt Wortwolke. Eine Wortwolke ist eine Methode, einen Text zu visualisieren, ein Stück weit sichtbar zu machen. Dabei werden alle Wörter, die in einem Text vorkommen, so in einer Blase oder in einer Wolke zusammen dargestellt. Doch die Begriffe, die werden unterschiedlich groß dargestellt, und zwar entsprechend der Häufigkeit, in der sie im Text vorkommen. Also, das Wort, das in einem Text am häufigsten wiederholt wird, was immer wieder vorkommt in diesem Text, das wird am größten abgebildet in dieser Wortwolke. Und das Wort, das nur ein einziges Mal vorkommt, wird ganz klein dargestellt. Word Clouds sind dadurch Grafiken, Bilder, die verblüffend einfach den wesentlichen Gehalt eines Textes sichtbar machen. Also allein an der Größe der Wörter sieht man, oh, worum geht es hier eigentlich in diesem Text? Es macht auf einen Blick sichtbar, welches Thema in einem Text dominiert. Und diese Themen, die sind dann häufig auch besonders wichtig in einem Text. Wenn man das ganze Johannesevangelium in so einer Word Cloud darstellt, haben tatsächlich einige schon gemacht, dann sind die Begriffe, die am größten dargestellt werden, Jesus, Vater, eins, Gott, erkennen, Welt. Das sind die Wörter, die am häufigsten vorkommen, ausgenommen dieser Bindewörter. Man kann also daraus entnehmen, die Betonung des ganzen Johannesevangeliums besteht darin, dass Jesus und der Vater eins sind und dass diese Welt Gott erkennen soll. Und jeder, der das Johannesevangelium schon mal gelesen hat, der weiß, genau darum geht es. Genau darum geht es in diesem Buch. Jesus ist Gott. Er und der Vater sind völlig eins. Und der Vater hat Jesus in diese Welt gesandt, damit die Welt durch Jesus Gott erkennen kann. In unserer Predigtserie durch das Johannesevangelium befinden wir uns gerade im 17. Kapitel. Johannes 17 ist das Gebetskapitel. Es besteht aus einem wunderbaren, höchstpersönlichen Gebet, von Anfang bis Ende. Johannes schreibt hier ein so langes und detailliertes Gebet Jesu auf, wie es in dieser Art nirgendwo sonst in der ganzen Bibel vorkommt. Also die Evangelisten haben ja unterschiedliche Gebete auch von Jesus aufgeschrieben oder zusammengefasst. Johannes hier am ausführlichsten. Seit dem Mittelalter wird Johannes 17 häufig das hohe priesterliche Gebet genannt, weil es ein so heiliger und zugleich so liebevoller Ausdruck des Gebets Jesu zum Vater ist. Jesus befindet sich hier nur wenige Schritte vor dem Garten Gethsemane, wo er verhaftet werden wird. Und er hat seine Jünger in den letzten Kapiteln sehr eindringlich und sehr persönlich in den sogenannten Abschiedsreden über die wichtigsten Dinge belehrt, über Gott den Vater, über Gott den Sohn, Jesus Christus, und über das Wirken Gottes des Heiligen Geistes. Und nun zum Abschluss dieser wichtigen Belehrung spricht er dieses wunderbare Gebet. In der letzten Predigt aus dieser Serie haben wir uns die ersten 5 Verse angeschaut mit der Frage, wie betet Jesus eigentlich? Johannes beschreibt uns nämlich sehr genau, dass Jesus ganz echt, also aufrichtig, authentisch betet und ganz vertraut. Er erkennt den Vater und er betet glaubend und wissend und eindringlich. Heute wollen wir uns noch einmal diese ersten 5 Verse anschauen in Johannes 17. Und dabei bedenken, diese ersten 5 Verse, sie sind in gewisser Weise ein Sinnabschnitt in diesem Gebet. Weil Jesus hier in diesen ersten 5 Versen in Bezug auf sich selbst betet. Ja, der größere Teil des Gebets, der dann folgt, er besteht aus der Fürbitte für seine Jünger und auch für die weltweite Gemeinde. Aber wie gesagt, wir wollen uns hier mal die ersten 5 Verse noch einmal anschauen, wo Jesus in Bezug auf sich selbst betet und schauen, wofür betet Jesus denn eigentlich? Wofür betet Jesus eigentlich, wenn er sich selbst und sein Verhältnis zum Vater im Blick hat? Könntest du sagen, wofür du am meisten betest, wenn du morgens aufstehst? Was sind deine Anliegen am Anfang des Tages, die du vor den Herrn bringst? Gibt es etwas, wofür du ganz regelmäßig, ganz, ganz beständig, ganz anhaltend betest? Oder wenn man mal all deine Worte, deiner Gebete in einer Word Cloud zusammenpacken würde, welche Begriffe würden am größten dastehen? Welche Themen dominieren? Wir lesen einmal gemeinsam Johannes Kapitel 17, die Verse 1 bis 5. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Vater, zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wofür betet Jesus hier? Hier in Bezug auf sich selbst. Bevor Jesus in die Fürbitte tritt, wofür betet er für seine eigene Person? Was ist ihm hier am wichtigsten, so kurz vor seiner schwersten Stunde? 3 herrliche Anliegen können wir hier ausmachen. Erstens, Jesus betet für die Verherrlichung des Vaters. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Das höchste Anliegen seiner Person in seinem Leben von Jesus ist die Verherrlichung des Vaters. Vielleicht denkt jemand, wieso? Als erstes bittet Jesus doch, verherrliche den Sohn. Und das ist wahr. Doch Jesus begründet diese Bitte mit einem übergeordneten Zweck. Verherrliche deinen Sohn damit. Also Jesus sagt nicht, bitte verherrliche mich, es würde außerdem irgendwann auch noch zu deiner Ehre dienen. Nein, der eine große Zweck, die eine Begründung, das ultimative Ziel, das eine große damit ist die Verherrlichung des Vaters, die Verherrlichung Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist das höchste Ziel, die höchste Bestimmung im Gebet Jesu. Im kleinen Katechismus, da lernen wir gleich in der ersten Frage, dass die Verherrlichung Gottes und die ewige Freude an ihm die höchste Bestimmung von uns Menschen ist. Das ist der Sinn unseres Lebens, dass wir Gott verherrlichen und uns ewig an ihm erfreuen. Und Jesus als vollkommener Mensch, er lebt das vor. Er füllt das aus. Gottes Verherrlichung ist das größte, das bedeutendste Anliegen. Und er erinnert euch, das betet Jesus nur wenige Stunden vor seinem Tod. In größter Not. Doch warum sollen wir Gott eigentlich verherrlichen? Warum ist denn die Verherrlichung Gottes das höchste Ziel, die höchste Bestimmung? Ist Gott nicht vielmehr auf unser Wohl bedacht? Liebt er uns nicht so sehr, dass er eigentlich nur an uns denkt? Dreht sich bei ihm nicht alles darum, uns Menschen zu gewinnen? Ein Spruch, der bei den alten Griechen schon in der Antike so häufig in den Schriften zu finden ist, dass man gar nicht mehr sicher herausfinden kann, wer ihn eigentlich als erstes aufgeschrieben hat, ist dieser: Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und demzufolge ist der wichtigste, der bedeutendste Begriff in dieser Word Cloud des Universums der Mensch. Der Mensch. Es dreht sich alles um den Menschen. Alles muss sich an den Menschen ausrichten. Er ist das Maß, die Skala, an dem alles andere sich messen muss. Doch die Bibel hat eine andere Begriffszählung. Die Bibel beschreibt von Anfang bis Ende, dass die ganze Schöpfung und alles, was in ihr ist, geschaffen ist zur Ehre, zur Herrlichkeit Gottes. Die Reformatoren, sie prägten dieses Motto Soli Deo Gloria, dem alleinigen Gott die Ehre. Es geht nicht um den Menschen als Zentrum des Universums, es geht um die Ehre Gottes. Und Jesus hat das Anliegen, dass sein Leben den Vater verherrlicht. Herrlichkeit ist auch so ein Begriff, der im heutigen Sprachgebrauch nicht mehr so viel verwendet wird. Herrlichkeit bedeutet Ehre, Würde, Pracht, Wichtigkeit, Glanz oder Wert, den eine Person aufgrund seines Wesens oder aufgrund seiner Werke gebührt. Herrlichkeit. Gott ist absolut herrlich, sein Wesen ist unübertrefflich, würdevoll und ehrbar. Und diese Herrlichkeit, sie soll sichtbar werden in einem prächtigen Glanz, in Majestät, in Ruhm. Wir Menschen, wir sollen die Herrlichkeit Gottes anerkennen und ihn dafür ehren. Gott verherrlichen bedeutet, ihm diese Verehrung, die Würdigung, die Hochachtung, die Wertschätzung, Lobpreis und Anbetung entgegenzubringen, die ihm aufgrund seines Wesens und seines Werkes gebührt. Ich hörte mal einen Mann sagen, er könne den Gott der Bibel nicht ausstehen. Warum? Weil der so selbstverliebt, so narzisstisch ist. Immer geht es ihm nur um seine eigene Ehre. So eine Beschuldigung gegen Gott stammt natürlich aus der menschlichen Selbstverliebtheit, aus dem menschlichen Narzissmus. Wir wollen ja das Maß aller Dinge sein und wollen Gott diese Ehre nicht zugestehen. Doch Tatsache ist, dass Gott tatsächlich seine eigene Ehre voranstellen muss. Gott muss seine eigene Ehre vor allen Dingen stellen, sonst wäre er nicht gerecht. Sonst wäre er nicht gut, sonst wäre er nicht mehr Gott. Stellt euch mal vor, es findet bei Olympia ein Wettlauf statt. 100 Meter Sprint. 10 Läufer rennen drauf los, so schnell sie können. Einer von ihnen ist deutlich schneller als die anderen und kommt als erster ins Ziel. Doch bei der Preisverleihung wird er gar nicht berücksichtigt. Sondern der Dritte bekommt die Goldmedaille, der Fünfte Silber und der Zweite die Bronzemedaille. Das wäre doch nicht gerecht, oder? Das wäre doch im höchsten Grade unsportlich und falsch. 1936 fanden in Deutschland in Berlin die Olympischen Spiele statt. Adolf Hitler war damals schon an der Macht und er war jeden Tag im Stadion. Und er hoffte, die Olympischen Spiele würden die Überlegenheit der sogenannten arischen Rasse beweisen. Aber ein schwarzer Amerikaner, Jesse Owens, er gewann so viele Wettbewerbe, dass er diesem Wahn arischer Überlegenheit eindrücklich widerlegte. Und Hitler ärgerte sich darüber, dass ausgerechnet ein Schwarzer so viele Wettkämpfe gewinnt und am meisten Siege errungen hat bei den Olympischen Spielen, aber nicht einmal Hitler. Dieser böse und gewissenlose Mensch, nicht einmal Hitler traute sich, Jesse Owens die Goldmedaille zu verwehren. Einfach, weil deutlich und klar war, dass Owens der Beste, der Schnellste, der Sieger war in so vielen Wettkämpfen. Der Beste soll auch die Ehre des Besten erhalten. Das erwarten wir doch selbstverständlich überall. Wo das nicht der Fall ist, ob in der Schule oder im Beruf oder sonst wo, da liegt doch der Verdacht, das ist manipuliert. Da ist doch Korruption im Spiel. Das ist doch ungerecht. Und ja, alles andere wäre auch ungerecht. Es wäre nicht richtig. Und so ist es auch bei der Herrlichkeit Gottes. Würde Gott irgendetwas mehr beachten, ein anderes Hauptziel, eine andere höchste Bestimmung aufgeben als seine Ehre, dann wäre Gott ungerecht. Und jeder Maßstab von Recht und Unrecht wäre dahin. Warum drehen sich die Planeten unseres Sonnensystems um die Sonne und nicht um die Erde? Nun, weil nur die Sonne genug Masse, genug Anziehungskraft hat, alle anderen Planeten in der richtigen Umlaufbahn zu halten. Die Sonne muss der Mittelpunkt unseres Sonnensystems sein, damit alle Planeten ihre Bahn nicht verlieren. Würden wir einfach die Sonne mit der Erde tauschen und sagen, nein, die Erde soll der Mittelpunkt sein und alle Planeten sollen sich um die Erde drehen, was würde passieren? Alle Planeten würden entweder kollidieren oder ins All abgleiten. So ist es auch mit der Herrlichkeit Gottes. Sie ist das Maß aller Dinge. Gott allein hat diese Masse, diese Kraft, diese Macht, alles in richtiger Ordnung zu halten. Und er hat die Würde, dass ihm allein alle Ehre gebührt. Es dreht sich deswegen alles um Gottes Ehre. Aber diese Ehre, diese Herrlichkeit Gottes, sie dient nun zu unserer Rettung. Ich lese mal einen kleinen Abschnitt aus Jesaja 48. Da spricht Gott zu seinem Volk. Vers 8. Ich wusste, dass du völlig treulos bist und dass man dich abtrünnig von Mutterleib an genannt hat. Also völlig verdorben. Wegen meines Namens halte ich meinen Zorn zurück. Und wegen meines Ruhmes bezähme ich mich dir zugute, um dich nicht auszurotten. Siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen. Ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends. Um meinetwillen will ich es tun, denn wie würde mein Name entweiht werden und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Gott rettet sein Volk, nicht weil die Menschen es verdient haben. Er sagt, die sind abtrünnig von Mutterleib an. Völlig verdorben. Haben kein Verdienst, kein gutes Werk. Aber er sagt, ich rette um meiner Ehre willen. Darum schreibt Paulus in Epheser 1, dass die ganze Erlösung von der Erwählung bis hin zur Vollendung dieses eine Ziel hatte. Vers 6, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Ja, die Rettung dient der Herrlichkeit Gottes. In der Erlösung von Menschen wird die Herrlichkeit der Gnade Gottes gepriesen. Sie wird allen sichtbar dargestellt. Solch einen herrlichen und gnädigen Gott haben wir. Genauso wie seine Gerechtigkeit in dem letzten Weltgericht gepriesen werden wird, dass er ein herrlicher und gerechter Richter ist. Dass er Sünde nicht einfach ungestraft lässt. In dem Psalm heißt es, selbst der Grimm der Gottlosen muss Gott preisen, weil er gerecht ist, weil er gerecht richtet. Es dreht sich alles um die Herrlichkeit Gottes. Die Schöpfung, die Erlösung, die Vollendung, es ist alles ein Ausdruck der Herrlichkeit des allein wahren Gottes. Darum, das erste und oberste Anliegen, wofür Jesus betet, ist, Vater, verherrliche dich. Verherrliche deinen Namen. Das lehrt er ja auch den Jüngern im Vaterunser. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Die Ehre und Würde, die Majestät, der Ruhm Gottes, seine Herrlichkeit möge allen sichtbar werden und gepriesen werden. Und mein Leben soll dazu dienen. Vater, in allem, was ich jetzt bete, in allem, was mir jetzt begegnet, in allem, was ich tue oder mir jetzt widerfährt, lenke es doch so, dass es zu diesem Höchsten, zu diesem Besten, dem einzig guten und richtigen Ziel dient, deiner Verherrlichung. Deiner Verherrlichung. Ist dein Gebet von diesem Ziel durchdrungen? Betest du, Vater, heute an diesem Tag, hilf mir, dass ich deinen Namen verherrliche, dass ich dir Ehre mache. Zweitens, Jesus betet für herrliche Hilfe im Dienst. Was genau meint Jesus denn mit dieser Aussage, verherrliche deinen Sohn? Was meint Jesus damit? Nun, zum einen haben wir gesehen, dass die Verherrlichung des Sohnes nicht im Widerspruch zur Verherrlichung des Vaters steht, sondern sie soll ja gerade zu dem Ruhm des Vaters dienen. Ja, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Aber inwiefern bittet Jesus hier für eine Herrlichkeit, eine Darstellung und Bekräftigung seiner Würde, Ehre und seines Ruhms? Ich glaube, der Kontext gibt uns hier genügend Licht. Jesus betet, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun solle. Jesus gibt hier eine Zeitangabe. Die Stunde ist gekommen. Das ist im Johannesevangelium eine wiederholte Angabe für die Stunde, für den Augenblick von Jesu Tod und Auferstehung. Es ist die Stunde seines großen Erlösungswerkes auf der Erde. Und weil diese Stunde gekommen ist, und in Vers 2 heißt es, dass der Vater Jesus ja alle Vollmacht gegeben hat, den Erwählten ewiges Leben zu geben. In dieser Zeit und aufgrund dieser Vollmacht bittet Jesus hier ganz offensichtlich um die Verherrlichung in Bezug auf seinen Dienst, mit dem der Vater ihn beauftragt hat. Der Vater hat dem Sohn alle Vollmacht gegeben über alle Menschen. Ja, alle Menschen auf diesem Planeten, sie gehören Jesus. Er hat Autorität, er hat Macht über sie, zu retten oder zu richten. Jesus ist das Haupt, der Repräsentant und König der Menschheit geworden. Jesus, er musste Mensch werden, Fleisch und Blut, so wie wir es haben, annehmen. Er musste einer von uns werden, um als Mensch Gott auf der Erde zu verherrlichen, worin wir seit Adam so jämmerlich versagt haben, tagtäglich. Doch dann hat der Vater dem Sohn eine bestimmte Anzahl an Menschen gegeben, an denen der Vater die Herrlichkeit seiner Gnade erweisen will. Sünder, die eigentlich nur den Zorn Gottes verdient haben, die die Herrlichkeit Gottes nicht erlangt haben, wie es in Römer 3 heißt, solche sollen durch Jesus einen neuen Geist und ewiges Leben bekommen. Und das war das Werk, dass der Vater dem Sohn gegeben hat, dass er es tun sollte. Und wir wissen, wie er dieses Werk erfüllen musste. Er hat seinen Leib als stellvertretendes Opfer für unsere Schuld gegeben. Er hat sein Blut freiwillig vergossen, um unsere Gesetzesübertretungen zu bedecken und reinzuwaschen. Heute Morgen haben wir uns beim Abendmahl daran erinnert. Und Jesus wiederholt hier sehr deutlich, dass die Vollmacht, die Menschen, die Sendung und das Werk ihm vom Vater gegeben ist. Und jetzt, nur wenige Schritte vor Gethsemane, als er weiß, dass die Stunde gekommen ist, da bittet er, Vater, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Ich verstehe diese Bitte so. Vater, bitte hilf mir in dieser Stunde, dass ich das Werk, zu dem du mich berufen hast, so ausführen und so vollenden kann, dass dein Wesen, deine Kraft, dein Plan, deine Herrlichkeit in all dem sichtbar und groß wird. Lass die Herrlichkeit deiner heiligen Gerechtigkeit und deiner treuen Gnade in diesem Werk sichtbar werden. verherrliche mich. Lass deine Herrlichkeit, deinen Glanz durch mich hindurchscheinen, damit ich dich verherrliche. Hilf mir, dass ich dieses Werk ausführe und vollende, sodass ich viele gerettete Seelen in das Himmelreich führen kann, zum Preise der Herrlichkeit deiner Gnade. Verherrliche mich. Lass meinen Dienst, mein Leben, mein Sterben, lass all dies sichtbar sein als etwas, was zur Herrlichkeit Gottes gehört, was der Ehre des Vaters dient, was seinem heiligen und herrlichen Plan entspricht. Ich glaube, der Vater hat Jesu Bitte sehr, sehr deutlich erhört. Zum einen hat der Vater Jesus gestärkt in diesem größten und schwersten Kampf, den ein Mensch je erlebte. Wir können uns das kaum vorstellen. Jesus, der Gerechte, er trug alle Sünden und alle Ungerechtigkeiten der Seinen. Derjenige, der eigentlich allen Segen und alle Herrlichkeit verdiente, er musste den Zorn und den Fluch Gottes ertragen. Und im Garten, da stärkte der Vater Jesus durch einen Engel. Im Prozess und bis zum Kreuz stand der Vater Jesus bei, dass er dieses Werk in Würde und Kraft und Ehrbarkeit erfüllen konnte. Und selbst da, als die meisten Menschen spotteten und Jesus verachteten und lästerten, da gab es einen, der ihm am nächsten war. Ein Dieb, der mit ihm, neben ihm am Kreuz hing. Und er sah diesen blutenden, voll Schmach und Schande dort hängenden Jesus. Und was sagt er? Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er sah eine Herrlichkeit in dem Tod Jesu. Dieser Mann sah etwas von der Herrlichkeit, die der Vater dem Sohn gab, ja von dieser göttlichen Kraft, die Jesus beseelte. Und außerdem verherrlichte der Vater den Sohn, indem er mitten am Tag stockfinster werden ließ, während der Kreuzigung. Und die ganze Erde erbebte und der Vorhang im Tempel, er riss mitten in zwei, sodass der römische Hauptmann bekennt, dieser war wahrhaftig der Sohn Gottes. Jesus ist als Retter in diese Welt gekommen. Er hat ein Werk, einen Auftrag vom Vater gehabt. Und er betet hier um herrliche Hilfe. Hilfe, damit er sein Werk zur Ehre Gottes vollenden kann. Und Hilfe, damit in diesem Werk die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, erfahrbar wird, zum Zeugnis wird. In Jesu Werk lernen wir die Herrlichkeit Gottes in deutlichster Form kennen. Gott ist gerecht und heilig, aber auch voller Liebe. In Treue erfüllt er seine Zusagen und er sendet Christus, den Retter, der uns die Weisheit Gottes aufzeigt. Die Weisheit, dass er einen Weg gefunden hat, uns ungerechte Sünder zu rechtfertigen, ohne selbst ungerecht zu werden. Aus Gnade allein, durch Glauben allein. Die Ewigkeit wird erfüllt sein mit dem Lobpreis für Gott, der seine Herrlichkeit den Menschen so wunderbar aufgezeigt hat in Christus am Kreuz. Und drittens, Jesus betet für herrlichen Lohn. In Vers 5 heißt es, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus erduldete die Schmach, die Schmerzen, die Schande, den Zorn Gottes als Stellvertreter von Sündern, wie wir es sind. Warum? Weil er die Freude und Herrlichkeit vor Augen hatte, die auf ihn wartete. Jesus ist übrigens der einzige Mensch, der genau wusste, welche Herrlichkeit auf ihn wartet beim Vater. Jesus ist der einzige Mensch, der beide Welten kannte. Jesus, er wurde nicht Mensch, um Herrlichkeit zu erlangen. Er war schon vorher herrlich. Er hatte in Ewigkeit Herrlichkeit bei dem Vater. Und er kam in diese Welt. Und trotz all dem Schönen dieser Welt, woran wir uns dankbar erfreuen können, trotz all der Pracht und Annehmlichkeiten, all der Herrlichkeit dieses Lebens, er wusste, dass nichts im Vergleich zur Herrlichkeit beim Vater im Himmelreich besteht. Es ist nichts im Vergleich. Er sehnte sich endlich wieder zu der Freude zurückzukehren, von der er gekommen ist. In dieser Welt, in diesem Leben hielt ihn nichts zurück, als allein das Werk zu erfüllen, das Gott verherrlicht, um dann zurückzukehren in die ewige, fröhliche Herrlichkeit. Verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus bittet, verherrliche mich. Und hier geht es nicht mehr nur um das Werk, das ihm noch voransteht, sondern auch um diesen Lohn, um diese Freude, um diese sichtbare Pracht. Jesus ist Gott. Er war und ist völlig eins mit dem Vater. Er genoss die gleiche Herrlichkeit, Macht und Ehre von Ewigkeit her. Doch mit seiner Menschwerdung, da legte er seine sichtbare Herrlichkeit, seine sichtbare Majestät und Pracht ab, freiwillig. Paulus sagt, er hielt es nicht wie einen Raub fest, sondern er nahm Knechtsgestalt an. Er wurde ein Diener wie ein Sklave, um stellvertretend für Sünde am Kreuz zu sterben. Seine Herrlichkeit war verborgen. Doch nach seinem Tod und seiner Auferstehung ist er aufgefahren in den Himmel und er genießt wieder die volle und prächtige, die sichtbare und majestätische Herrlichkeit Gottes. Johannes sieht so ein bisschen einen Funken in der Offenbarung von dieser neuen herrlichen Pracht, die nun Jesus umgibt. Er ist und bleibt weiter Mensch und Gott, aber auch sein Menschsein ist vollkommen herrlich. Jesus ist wieder ganz verherrlicht. Kein Anblick von Schwachheit, Verfallenheit oder Schmach liegt mehr auf ihm. Er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Sein Name ist über alle Namen. Er ist mit Herrlichkeit und Pracht gekleidet in Ewigkeit. Und diese Verherrlichung ist bei dem Vater selbst. Er bittet ja, verherrliche mich bei dir selbst. Der Himmel ist der Himmel, nicht wegen der herrlichen Umgebung, nicht wegen der goldenen Gassen und der perlenen Tore, sondern wegen der herrlichen, unmittelbaren Gegenwart des herrlichen Gottes. Gott, der Vater und Gott, der Sohn, sind wieder vollkommen vereint. Die Herrlichkeit der Gemeinschaft Gottes, das ist die wahre Pracht, die wahre Freude und der echte Glanz, nach dem Jesus sich sehnt. Als Gläubige werden auch wir, wenn wir an Jesus glauben und die Vergebung unserer Sünden erfahren haben, durch die Gnade Jesu, dann werden auch wir in dieses ewige Leben eingehen. Und dort werden wir verherrlicht sein. Das heißt, völlig frei von allem Unehrenhaften, von allem Sündigen, von allem glanzlosen Makel dieser Zeit, dieser gefallenen Welt. Und wir werden direkte und persönliche Gemeinschaft haben mit dem dreieinigen Gott. Wir werden bei ihm sein, bei seiner Herrlichkeit und dann in Ewigkeit ihn vollkommen verherrlichen und uns ewig seiner erfreuen. Das lernen wir aus Jesu Gebet. Wie sieht es aus bei uns? Wofür beten wir? Worauf ist unser Herz gerichtet, wenn wir beten? Eine Frage, die wir uns stellen können, ist, kennst du den allein wahren Gott? Jesus, er definiert hier so schön ewiges Leben. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen. Ewiges Leben kommt von dem allein wahren Gott, dem alle Ehre und Herrlichkeit gebührt. Aber mit diesem ewigen, wahren Gott können wir keine Gemeinschaft haben, wenn wir nicht erkennen, wer Jesus ist und was er getan hat. Und in diesem Werk Jesu sehen wir diese ganze Herrlichkeit der Gnade Gottes. Drück dein Gebet aus, dass du diesen Gott kennst. Dass du diesen Gott kennengelernt hast durch Jesus Christus, der deine Sünden getragen hat, der dir Gnade zukommen lässt. Ein Merkmal dessen, dass du wirklich den allein wahren Gott kennengelernt hast und nicht eine Fantasie, eine Vorstellung, einen Traum von, wie du dir selber gerne einen Gott basteln würdest, was die Bibel Götze nennt. Ein Merkmal ist, dass du Gott über alles verherrlichen willst. Dass dein Gebet durchdrungen ist davon, dass du bittest, Herr, bitte verherrliche deinen Namen durch mein Leben. Ich habe erkannt, dass du der Herrlichste von allen bist. Dass sich alles um dich dreht, um deine Ehre. Ich möchte dazu beitragen, dass dein Name groß wird. Das bedeutet, du hast Gott erkannt in Christus. Erkannt, dass er dich gerettet hat aus Gnade zu seiner Ehre. Und bezeugst du das auch anderen gegenüber? Hilfst du anderen zu erkennen, den allein wahren Gott, in dem ewiges Leben ist? Wir haben heute Morgen in einem Zeugnis gehört, wie sehr die Heuchelei uns blind machen kann. Man fühlt sich einfach sicher und wohl und merkt, eigentlich kenne ich diesen Gott gar nicht. Und die um mich sind, eigentlich auch nicht. Zeuge von dem allein wahren Gott, dem alle Ehre gebührt. Und noch eine zweite Sache, die ich fragen will, die wir uns fragen können. Wenn wir beten zu Gott, bittest du um Hilfe, dass du in den unterschiedlichen Lebenslagen, in den unterschiedlichen Aufgaben, in den unterschiedlichen Situationen deines Lebens Hilfe zur Verherrlichung findest? Und hier spreche ich nicht allein von den Dingen, die vielleicht so öffentlich sichtbar als geistliche Werke dienen. Ja, natürlich ist es wichtig, dass wir beten, Herr, hilf mir, dass ich dieser Person dein Evangelium verkünden kann. Oder hilf mir, dass ich wirklich hier in Liebe etwas zur Glaubensstärkung beitragen kann. Aber das sind nicht unsere einzigen Verantwortungen. Gott hat unser ganzes Leben in diese Pflicht gestellt, dass wir ihn verherrlichen sollen. Das heißt, wir sollten beten, Herr, hilf mir an diesem Tag, dass ich ein geheiligtes Leben führen kann zu deiner Ehre. Dass ich ankämpfen kann gegen die Sünde, die immer wieder so in Stolz und in Selbstsucht, in diesem Narzissmus aufkommt, dass ich mich eigentlich nur um mich selbst drehen will. Hilf mir, dass ich gegen die Sünde kämpfe, weil ich weiß, jede Gesetzesübertretung verunehrt meinen Gott und Schöpfer. Heute Morgen haben wir gesungen, wenn wir an Christus am Kreuz denken, dann erkennen wir, das haben wir dir getan, durch meine Sünden. Bittest du Gott um herrliche Hilfe, dass du ein geheiligtes Leben führen kannst, auf das seine Pracht, sein Glanz, seine Würde, seine Herrlichkeit darin sichtbar wird. In 2. Thessalonicher 1, Vers 10, da schreibt Paulus von dem Ende der Welt, wenn Christus wiederkommen wird. Und er schreibt, dass Jesus Christus kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Stellt euch mal vor, am Ende, da werden die Heiligen, die Gläubigen, sie werden sichtbar werden und keiner wird sagen, oh, dieser Fritz ist aber solch ein guter und gerechter Mann. Und Sophie, was ist das für eine wunderbare, ehrenvolle Frau? Nein, sie werden sagen, was ist das für ein großer Retter, der aus diesem Mann und aus dieser Frau solch ein geheiligtes Leben gemacht hat. Christus wird bewundert werden in all seinen Heiligen. Beten wir dafür. Verherrliche Gott in deinem Leben. Bete für ein geheiligtes Leben. Und wir wissen, Heiligung ist kein 100-Meter-Sprint. Es ist ein tägliches Aufnehmen des Kreuzes, ein tägliches Gebet. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es ist ein tägliches Gebet. Und auch in den unterschiedlichen Verantwortungen. Jesus hat hier ein besonderes Erlösungswerk. Keiner von uns hat ein Werk der Erlösung von dem Vater aufgetragen bekommen. Wir könnten es alle nicht leisten. Aber jeder von uns hat Verantwortungsbereiche, in die Gott uns gestellt hat. Aufgaben, die uns eine heilige Pflicht auftragen. Ob in der Familie oder im Beruf. Die Reformatoren, sie prägten erst den Begriff Beruf, um deutlich zu machen, das ist nicht einfach nur irgendeine weltliche Sache, die Gott nicht interessiert, es ist die Arbeit, in die Gott dich berufen hat. Arbeit, Beruf ist eine ehrbare Sache, mit der wir Gott ehren sollen, mit der wir Gott verherrlichen sollen. Betest du, wenn du morgens zur Arbeit gehst, betest du, Herr, hilf mir, dass ich ein treuer Zeuge bin in meiner Arbeit, dass ich fleißig sein kann, dass ich gut und zuverlässig arbeiten kann, dass ich nicht müßig und träge bin und unzuverlässig, dass ich arbeiten kann als dir, meinem Herrn, und nicht nur vor den Augen der Menschen. Geschichtlich kann man sehen, überall da, wo der evangelische Glaube in der Reformation, alle Länder, wo der reformatorische Glaube Einzug erhalten hat, die haben eine neue Arbeitsmoral gefunden, was häufig zu wirtschaftlichen Aufschwungen sogar geführt hat. Die Menschen merkten, mit meiner Arbeit, mit meinem Beruf kann ich Gott verherrlichen. Und vor allem, bete dafür, dass du deine Arbeit vollenden kannst. Zu einem guten Abschluss bringen kannst. Wir alle, wir fehlen mannigfaltig. Und immer wieder schleichen sich Sünden ein. Aber bete dafür, dass du erfüllen kannst, wozu Gott dich beauftragt hat. Bringt zu Ende. Bitte Gott um die Hilfe, dass alles, was du anfängst, du auch zu seiner Ehre vollenden kannst. Und noch eine Sache möchte ich nennen. Die Familie ist eine heilige Pflicht, mit der du Gott verherrlichen kannst. Heute in unserer Gesellschaft ist Familie irgendwie nur noch an den Rand gedrängt, was Wert oder Wertschätzung angeht. Mütter, die zu Hause bleiben, sie haben doch den wahren Wert des Lebens nicht erreicht. Die Bibel nennt uns, dass alle Vaterschaft von Gott kommt. Er nennt uns Kinder Gottes. Er setzt Familie einen hohen Wert. Und es ist, Familienaufgaben sind nicht einfach rein profan, weltlich, unnütz. Ich lese einmal einen Abschnitt von Martin Luther aus seinem sehr empfehlenswerten Buch über den ehelichen Stand. Hier sagt er, nun siehe, wenn die natürliche Vernunft das eheliche Leben ansieht, So rümpft sie die Nase und spricht, ach, sollte ich das Kind wiegen, die Windeln waschen, Betten machen, Gestank riechen, die Nächte durchwachen, auf sein Schreien achten, seinen Grind und Blattern heilen, danach die Frau pflegen, sie ernähren, mich abmühen, hier sorgen, da tun, das leiden und dies leiden, und was denn der Ehestand mehr Unlust und Mühe lernt? Ei, sollte ich so gefangen sein? Es ist besser frei bleiben und ohne Sorge ein ruhiges Leben geführt. Was sagt aber der christliche Glaube hierzu? Er tut seine Augen auf und sieht alle diese geringen, unlustigen, verachteten Werke im Geist an und wird gewahr, dass sie alle mit göttlichem Wohlgefallen, wie mit dem köstlichsten Gold und Edelstein geschmückt sind und spricht, ach Gott, weil ich gewiss bin, dass du mich als einen Mann geschaffen und von meinem Leib das Kind gezeugt hast, deshalb weiß ich auch sicher, dass es dir aufs Allerbeste gefällt und bekenne dir, dass ich nicht würdig bin, dass ich das Kindlein wiege, noch seine Windeln waschen, noch es oder seine Mutter pflegen sollte. Wie bin ich ohne Verdienst in diese Würdigkeit gekommen, dass ich deiner Kreatur und deinem liebsten Willen zu dienen gewiss geworden bin? Ach, wie gerne will ich solches tun, und wenn's noch geringer und verachteter wäre, nun soll mich weder Frost noch Hitze, weder Mühe noch Arbeit verdrießen, weil ich sicher bin, dass dies so gut gefällt. So soll auch das Weib bei seinen Werken denken. Wenn sie das Kind säugt und wiegt, badet oder andere Werke mit ihm tut, und wenn sie sonst arbeitet und ihrem Mann hilft und gehorsam ist, es sind alles lauter, goldene, edle Werke. Habt ihr sowas schon mal gehört? Wir können mit unserem Leben, mit unseren tagtäglichen Pflichten Gott verherrlichen und sollen es tun. Und das ist hochgeachtet in den Augen Gottes. Verherrliche Gott in dem Werk, das Gott dir in diesem Leben gibt. Und bete um Gottes Beistand. Ja, für diese alltäglichen Aufgaben. Dass seine Herrlichkeit durch dein Leben hindurchstrahlt, sichtbar wird, seine Schönheit erkennbar wird in deinen Werken, in deinen Früchten, in der Weise, wie du redest, in der Weise, wie du handelst, wie du selbst die niedrigsten und geringsten Aufgaben erfüllst. Und ja, bete, dass der Herr deine Augen richtet auf die ewige Herrlichkeit, in der sich jedes einzige Werk zu seiner Ehre mannigfaltig lohnen wird. Wir werden nichts tun in dieser Erde, auf dieser Erde, was der Ehre Gottes dient, woran wir uns nicht ewig erfreuen werden im Himmel. Bete für diese Ausrichtung, dass du dich nicht verlierst in dieser Welt, sondern weißt, alles, was ich zur Ehre Gottes tue, das hat ewig Bestand. Und dafür betet Jesus. Von ihm wollen wir lernen. Amen.